Herr Schönburg, ein zweites Buch, mit dem Sie sich intensiv beschäftigt haben, ist Erfurter oder Kirchen im Erfurter Umfeld oder Umland. Ja. Da habe ich reingeguckt. Ich hatte andere Erwartungen. Sie haben dort in diesem Buch Kirchen im Erfurter Gebiet aufgeführt. Da gibt es also ein Foto dazu, da gibt es eine Chronik dazu und da gibt es einen Grundriss dazu, fast zu jeder Kirche. Aber bei diesen Fakten bleibt es also auch.
Naja, es ist über die einzelnen, wenn man jetzt eine Kirche, egal ob nun innerhalb oder außerhalb der Stadt, sich intensiver mit ihr beschäftigt, gibt es überall genügend Material. Und das sollte ja lediglich ein Überblick sein, damit die Menschen eigentlich wissen, dass wir eigentlich recht kirchenreiche Gegend sind, einmal die Stadt selbst und auch das Umfeld. Und immerhin ist es so, dass wir also ca. 74 Kirchen einschließlich der eingemeindeten Orte nachweisen können, die also als solche noch vorhanden sind, wenn auch von den ehemaligen Klosterkirchen manche anders genutzt werden, aber sie sind immerhin noch da, Pfarrwasserkirche mal ausgenommen, die ist ja Ruine, aber ansonsten kann man sie überall noch nachvollziehen. Und vor allen Dingen, was allerdings nachteilig ist, das ist, dass von den ehemaligen Pfarrkirchen, wir hatten immerhin noch 18 Pfarrkirchen, die praktisch nicht mehr genutzt wurden. Und zwar aus dem ganz logischen Grund, wir haben in Erfurt eine ganze Reihe von Klöstern gehabt, die meistens katholische Orten waren. Und als die Stadt vorwiegend protestantisch wurde, das heißt also nach der Lutherzeit, haben die katholischen Orten hier kein Betätigungsfeld mehr gehabt. Sie sind wieder abgewandert. Sie sind dorthin gewandert, entweder zu da, wo sie herkamen, zu Mutterklöstern, oder sie haben woanders Unterschlupf gefunden. Und dann standen ihre Objekte leer. Also nicht nur die Klostergebäude, sondern im Prinzip hauptsächlich die Kirchen. Und was damit machen? Da hat die Stadt dann im Prinzip das so entschieden, dass man gesagt hat, Pfarrgemeinden, schließt euch zusammen, zwei, drei Pfarrgemeinden, übernehmt eine Klosterkirche. Und so ist das auch passiert. Und demzufolge ist in jeder ehemaligen Klosterkirche sind mindestens drei ehemalige Pfarrgemeinden jetzt, von früher. Die haben natürlich einen neuen Namen bekommen und haben dann die Kirche weiter genutzt. Die alten Pfarrkirchen standen leer, wurden zu Lagerzwecken benutzt, sind entweder alleine eingefallen, abgebrannt oder sonst was. Und so ist es so, dass wir von den alten Pfarrkirchen eigentlich nur noch 5 Türme stehen haben in Erfurt, die einzeln stehen, wo jeder sich fragt, wo kommen die Türme einfach daher? Das waren mal Kirchtürme. Die wurden auch gleichzeitig, sind auch deshalb stehen geblieben, weil sie gleichzeitig als Feuerwachtürme benutzt wurden. Denn wir wissen ja, bis zum Jahr um 1900 herum gab es noch keine Feuermeldeeinrichtungen. Da waren nur die Leute, die auf den Türmen saßen und ins Horn bliesen, die haben praktisch ein Feuer gemeldet. Und deshalb waren die Türme so wichtig. Und deshalb sind sie auch stehen geblieben und sind bis in heute stehen geblieben.
Also Nikolaiturm, Paulsturm,
genau, Georgsturm und so weiter. Also Georgsturm ist nicht als Feuerwachtturm. Aber wie schon gesagt, da gibt es also in zum Beispiel den Nikolaiturm oder auch der Turm von der Wigbertikirche gehört mir dazu. Boah, fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber Fakt ist, dass in diesen Kirchtürmen, die als Feuerwachtturm benutzt sind, es heute noch den Nachweis der kleinen Wohnungen gibt. Die Wächterwohnungen, die es da gab, die ist im Nikolaiturm rausgerissen worden, die ist nicht erneuert worden, aber in der Wigbertikirche ist beispielsweise noch da. Und das ist eben interessant. Das ist auch Stadtgeschichte.
Und Herr Schönburg, bei den Kirchen, was mir fehlt persönlich, aber vielleicht können Sie das sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass man bei den Kirchen vielleicht irgendwie eine Zusammenfassung gibt und sagen kann, hier macht sich der und der Baumeister bemerkbar oder die und jene Kirche, die rund um Erfurt entstanden ist, sind auf die oder jene Bauhütte zurückzuführen, dass man solche Bezüge noch herstellt. Lassen die sich herstellen oder ist das jetzt eine Utopie, die in meinem grauen Kopf entsteht?
Ja, wir befinden uns in einer Zeit, wo alles registriert wird. Diese Kirchen sind meist in einer Zeit entstanden, wo wir nichts mehr darüber wissen. Wer hat sie entworfen, wer hat sie gebaut? Das ist leider auch wenn es jetzt nicht um große Kathedralen oder große Dome geht, weil so einfache Dorfkirchen sind, ist das einfach nicht, das ist nicht zu finden. Das ist das Problem, dass man darüber keine Aussage treffen kann. Und dann ist das so, an den Kirchen wurde ja auch im Laufe der Jahrhunderte gebaut. Das heißt, wenn Sie heute, wenn Sie noch von der romanischen Kirche oder vom romanischen Kern sprechen, dann haben Sie da ein paar Mauern drin, die aus der Romanik sind. Die sind dann aber in der Gotik, in der Renaissance oder im Barock oder was weiß ich, je nachdem, mit Zeitgeschmack immer wieder verändert worden. Mitunter auch das ganze Gemeindehaus, weil die Gemeinden sind ja früher gewachsen. Das heißt, wo früher vielleicht 150 Seelen waren, waren es dann plötzlich 800 oder was weiß ich. Und die passten nicht mit der Kirche rein. Da musste man die Kirche entweder vergrößern. Also hat man meistens einen Teil der Kirche abgerissen, hat sie erneuert. Und deshalb sind die Türme meistens das älteste Relikt an der Kirche. Ja, die sind also viel, viel älter. Und das ist, das hätte den Rahmen gesprengt und man hätte bei vielen schreiben müssen, keine Aussage. Keine Aussage möglich. Ja, und deshalb habe ich vorhin gesagt, du wirst bloß ein paar bauliche Fakten angeben, dass man ganz grob weiß, aus welcher Zeit ist sie und was ist wesentlich verändert worden. Sodass man im Prinzip sich wirklich nur auf das Wesentliche beschränkt. Und es war eigentlich nur daran gedacht, daran zu erinnern, dass die Stadt Erfurt im Mittelalter mal ein sehr großes Territorium war. Das war ja wie so ein kleines Fürstentum. Ja, wir hatten ja begonnen mit dem Ort Stotternheim im 12. Jahrhundert, haben wir begonnen, die Stadt zu vergrößern. Das heißt also, die Stadt, die durch ihren Handel und so weiter reich geworden ist, hatte die Möglichkeiten, andere Objekte aufzukaufen. Und das ist passiert, dass sie 102 Dörfer gekauft haben. Und zur Zeit, als das Gebiet nach Mainz übernommen worden ist, waren es immer noch 72. Und diese Kirchen, das sind natürlich die 102, sind nicht mehr alle da, viele sind zerstört worden, Landgrafenkrieg, 30-jähriger Krieg und so weiter, es gab immer Verluste, sodass sich die Zeit, die ursprüngliche gekauften Objekte oder Ortschaften mit Kirche reduziert haben, ganz automatisch. Und es war der Gedanke, eigentlich mal daran zu erinnern, wie groß ist die Stadt. Und deshalb gibt es im rückwärtigen Teil ist ein Kärtchen drin, wo das Territorium von dieser ehemaligen Erfurter Territorium dargestellt ist. Damit die Leute sich informieren können, aha, das gehört auch mal zu Erfurt.
Herr Schöneburg, wird denn diese Kirchen, gibt es da noch Forschung, vielleicht vergleichende Forschung? Weil viele Kirchen sehen sich auch ähnlich, wo man sagen könnte, da hat der Baumeister entweder übernommen oder es war der gleiche Baumeister. Wird solche Forschung betrieben?
Ja, das schon. Ja? Das schon. Das ist richtig. Kommt drauf an, wenn ein Objekt meistens, wie soll ich sagen, jetzt generell instand gesetzt wird, dann bemüht man sich schon, mal ausfindig zu machen, welche Bauunterlagen von früher gibt es und wer hat da mitgewirkt. Das kommt immer auf den jeweiligen Baumeister, Architekten an, der sich damit beschäftigt. Es gibt welche, die also historisch interessiert sind und manche, die machen nur ihr Handwerk. Ne? Ja, ja. Und dann ist eben jeweils welche Kategorie da gerade das in die Finger kriegt, passiert natürlich da auch etwas mit der historischen Aufarbeitung.
Herr Schöneburg, jetzt sind die Kirchen immer wieder auch ein Diskussionsfeld, weil die meisten Kirchen werden nicht genutzt. Oder die Zahl der Gemeindemitglieder hat sich so weit reduziert, dass in den Kirchen mitunter einmal im Monat noch ein Gottesdienst stattfindet, Orgeln und Glocken zum Teil also jämmerlich dastehen. Oder haben Sie Gedanken, wie man Kirchen anderweitig nutzen kann?
Ja, man kann Kirchen umnutzen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Beispielen, wo man daraus Gemeindehäuser macht, Gemeinschaftseinrichtungen, mitunter auch, manchmal wird, es gibt sogar einen Fall, wo ein Kindergarten die mit benutzt und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe oder als Ausstellungsobjekte. Man kann also, die Ideenwelt ist also sehr vielfältig, das kommt immer darauf an, ob die Gemeinde dann bereit ist, auch die Kirche dann umnutzen zu lassen. Es ist so, dass besonders in den letzten 20 Jahren ich festgestellt habe, dass die Gemeinden, auch wenn sie keine Kirchgänger sind, trotzdem feststellen, dass die Kirche ins Dorf gehört, wie man so früher sagt. Ja, ja, ja. Und ihnen wird wieder bewusst, dass sie innerhalb ihres Ortes doch ein ganz wichtiges Objekt, erhaltenswertes Objekt haben. Und das artet so aus, dass im Prinzip dann auch Spenden fließen und nicht zu knapp. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen in Thüringen, wo man sagt, alle Achtung, da haben die Gemeinden natürlich mit Zuschussmitteln, mit Fördermitteln und so weiter, aber einen meistgebenden Anteil wird meist von der Gemeinde getragen. Die haben im Prinzip ihre Kirchen top in Ordnung gesetzt. Ja, Hassleben zum Beispiel fällt mir ein. Also da gibt es einen richtigen Bautrupp, der jeden Donnerstag, schon seit Jahren, jeden Donnerstag nachmittag ist das eine Truppe von ausgedienten Handwerkern, Bauhandwerkern, die wirken an der Kirche. Und wenn sie in die Kirche reinkommen, dann sagen sie, oh, sowas gibt es.
Salomonsborn fällt mir noch ein. Ne?
Salomonsborn ist auch ein Beispiel. Und das ist durchaus möglich, also auch solche Objekte zu erhalten. Wenn man ihn durch vernünftige Überlegungen schaut, was kann man ihr zutrauen? Und ein Kirchenraum ist immer für irgendwas nutzbar. Selbst die Emporen in der Kirche würden nicht stören. Denn hin und wieder mache ich dann in der Kirche auch mal ein Konzert und da ist man froh, dass ich ein paar Sitzplätze mehr habe auf dem Rang. Ja, also das gibt es durchaus. Und da bin ich noch bei einem Thema, was ich ganz gerne erwähnen möchte. Ortskuratorium der Stiftung Denkmalschutz in Erfurt. Fast seit Gründung bin ich dort Mitglied und meine Aufgabe dort ist es, die Kirchen, die Thüringer Dorfkirchen bewusst zu machen. Und deshalb gibt es zweimal im Jahr von mir organisiert eine Fahrt zu Thüringer Dorfkirchen. Einmal im letzten Samstag im April, am letzten Samstag im September, ist so festgelegt. Und dann besuchen wir immer 3 oder 4 Objekte. Und da versuche ich den Leuten diese Substanzen zu erklären und ihnen nahezubringen und immer wieder bewusst zu machen, dass eigentlich hier, wenn man von alter Architektur spricht, man dort vieles findet noch, ja, was in manchen Orten und so weiter irgendwie verloren gegangen ist. Und nächste Tour findet statt, also am letzten Samstag im September. Wir gehen diesmal ganz in der Nähe von Erfurt, Kerspleben, Döttleben, Großmölzen und nach Niederzimmern. Ja. Beginnt meist um 10 Uhr und ich würde mich über Besucher sehr freuen.
Okay, Herr Schröderburg, da werde ich also nochmal darauf hinweisen. Die Kirchen im Dorf, also das sind ja auch immer Bauwerke, die ich denke mal, also aus meiner Vorstellung zumindest, von den Dorfbewohnern teilweise selbst mit errichtet wurden. Ja, also dass da viel Geld und viel Arbeitsleistung hineingesteckt wurde und mitunter ist ja die Kirche im Dorf auch ein Gebäude, erstmal was man von außen, von Weitem schon sieht, was den Ort markant prägt und ein Gebäude, das also wesentlich kompakter und erhaltenswerter oder in einem besseren Zustand ist als die Häuser drumherum. Also die Menschen früher haben also schon sehr viel Geld und Wert darauf gelegt, dass ihre Kirche gut aussieht, egal mit welchen Mitteln.
Ja, und sie haben bewusst darauf geachtet, dass ihre Kirche auch etwas länger steht. Deshalb wurden sie ja meistens in Stein gebaut und sie wurden mit dicken Mauern versehen. Und je nach Zeitepoche, wenn man in die ganz frühen Kirchen zurückgeht, wurden sie auch gleichzeitig als Wehrkirchen benutzt. Das heißt, wenn Unruhen waren, griechische Unruhen, war die Kirche der Zufluchtsort. Ja. Ja? Und demzufolge, wenn Sie die alten Kirchen schauen, die also aus romanischer Zeit sind oder auch in der frühgotischen Zeit, da haben Sie, wenn sofern keine baulichen Veränderungen groß stattgefunden haben, da haben Sie heute noch die kleinen Fenster drin. Ja, die Fenster so zu gestalten, dass keiner durchkrauchen kann von außen. Ja, also dieses wie so Schießscharten ähnlich. Ja. Und das ist interessant. Und später dann hat man eben, wo eben diese kriegerischen Probleme nicht mehr waren, hat man dann die Fenster durchgebrochen und hat dann große Fenster reingesetzt und dadurch wurde der Kirchenraum viel heller und.
Also die Kirche im Dorf ist also ein Kapitel für sich. Es
war früher das Wichtigste, der zentrale Punkt.
Und was wir nicht vergessen dürfen, Herr Schöneburg, die Pfarrer seinerzeit waren ja zum Teil auch verpflichtet, Kirchenbücher zu führen, sodass man also in vielen Orten nach wie vor noch einen Nachweis hat über geboren, gestorben, getauft, verheiratet und so weiter. Bis hin, da wo der Pfarrer also ein bisschen mehr geschrieben hat, hat er also auch noch reingeschrieben, am 3. Juli schweres Gewitter und so weiter und so fort. Also wo man noch historische Ereignisse nachvollziehen kann, die also in solchen Chroniken aufgezeichnet
also
wurden.
Also es ist nicht nur Personalchronik, ja, sondern im Prinzip auch manchmal die Chronik des Ortes. Und das ist schon richtig. Das ist zwar nicht überall der Fall, aber es gab wirklich Pfarrer, die also so weit gegangen sind, dass sie auch alle möglichen Vorkommnisse mit niedergeschrieben haben. Und dem diesen Chroniken verdanken wir auch viele Nachweise, was da früher mal in diesen Orten war. Und ich finde es ganz rührend, dass es in der Zwischenzeit in diesen Orten, jeweils nicht überall, aber es gibt eine Reihe von Orten, da gibt es im Ort selbst jemand, der sich mit der Historie beschäftigt. Und der sammelt alles Material, was er über diesen Ort finden kann. Natürlich dann auch diese Auszüge von diesen Kirchenbüchern. Und das ist ein ganz wichtiger Fundus, den man erst, wenn man über irgendeinen Ort etwas Näheres wissen will, erst einmal versuchen, über die Gemeinde jeweils oder den Gemeinderat oder so weiter, die sind meist auskunftsfähig, zu erkunden, wer kann ja eine Aussage über Historie, über Chronik machen. Und da wird man in den meisten Fällen fündig. Und das finde ich ganz super.
Also das ist also auch ein Feld für junge Leute, die sich mal zu interessieren, was haben denn meine Vorfahren hier in diesem Ort angestellt, auf welcher Seite standen die oder was haben sie gemacht oder gibt es überhaupt irgendwelche Nachweise? Und das ist also ein sehr interessantes Kapitel.